SRF3 Fokus.
Montagabend, der Fokus auf der SRF3 mit dem Dominik Diller am Mikrofon. Mein Gast heute, der hat südafrikanisch-indische Wurzeln und einen deutschen Pass. Er kommt aus Mannheim, er steht auf schnelle Autos und steht für feine Soulballaden.
Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Alles kann besser werden. Hol mir uns den Himmel auf Erden.
Und spätestens jetzt wissen alle, mit wem wir die nächste Stunde hier im Fokus zusammen verbringen. Der Xavier Naidoo, der Mann, der bewiesen hat, dass spirituell biblische Texte auch ganz oberst in der Hitparade Platz haben. Willkommen, Xavier. Deutschland steht noch immer unter dem Einfluss des Duisburg-Dramas. Es wird im Moment nach Schuldigen gesucht. Wie hat Sie das Ganze getroffen?
Hallo erstmal. Und das ist natürlich wirklich Schock. Ich habe Freunde, die schon bei der ersten Love Parade dabei waren, weil ich habe früher Türsteher gemacht in der Drum and Bass Jungle Disco. Und also die Freunde, ich weiß nicht, ob das schon in den 80ern war, aber die waren schon vor Jahrzehnten meines Erachtens nach das erste Mal auf der Love Parade und sind total begeistert wiedergekommen. Und dann habe ich über die Jahre immer, ich bin selbst nie da gewesen und habe aber halt immer mit den Leuten gesprochen, die dann heimkamen. Und alle Jahre haben sie so gesagt, naja, letztes Jahr war es eigentlich geiler. Und die das erste Mal dabei waren, haben halt gesagt, naja, das erste Mal ist fantastisch gewesen. Da war es noch so raw und jetzt ist es, ich will da natürlich auch niemandem einen Vorwurf machen, aber für mich ist es auch über die Jahre immer so zu einem kommerzielleren Spektakel wie, was weiß ich, Fasnacht geworden. Und
also doch, auch ein bisschen das Ende dieser Massenbewegung Techno, das schmerzt Sie, wenn ich das richtig höre, nicht besonders.
Ich habe tolle Erfahrungen gemacht in dieser Zeit, Ende 80er, Anfang 90er, da haben wir Raves in Mannheim organisiert, natürlich auch mit viel Techno-Musik und aber auch eben Drum and Bass und Jungle. Und ich wollte die Zeit nicht missen, also es war wirklich fantastisch. Ich habe viele Leute kennengelernt, die später auch sehr kreative Berufe gemacht haben auf der ganzen Welt und so. Es war für uns in Mannheim eine sehr prägende, wichtige Zeit, diese archaische, anarchische Zeit irgendwie. Aber irgendwann ist halt überall so ein bisschen der Kommerz. Ich meine, das bleibt ja nicht aus, wenn man von etwas leben möchte, wenn man sieht, okay, das ist mein Ding. Aber so mit dem Verlassen von Berlin und mit den Sachen, die da so aufgekommen sind, habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob das noch so viel Seele hat, wie das, was ich so kenne. Und jetzt ist es natürlich der absolute Horrorabschluss für die ganze Love Parade.
Große Massenanlässe kennen Sie grundsätzlich natürlich gut. An Open Airs zum Beispiel, da wird vor allem vor der Bühne wird es oft sehr eng. Mhm. Junge Menschen werden herausgeholt aus dem Pulk. Wenn Sie jetzt das jeweils von oben, von der Bühne aus betrachten, was geht Ihnen da durch den Kopf? Oder haben Sie da auch schon heikle Situationen erlebt?
Also die heikelste Situation war in Deutschland. Ich glaube, es war Paderborn. Das war die erste MTV Campus Invasion. Und die Studenten waren so überfordert, die hatten, glaube ich, das Gelände auch für 10.000 angemeldet und da kamen dann 25.000 Leute oder so. Also es war, der ganze Campus war überschwemmt mit Menschen. Und in ihrer Unwissenheit und Eile haben sie die vorderen, das Publikum sozusagen aufhalten, es gibt ja diese Stangen oder diese Geländer, die nochmal einen Ständer ins Publikum rein haben. Und die waren nicht fest. Das heißt, wenn die sich da dran gelehnt haben, dann sind die nach vorne gekippt und das, was sozusagen unter den Leuten war, ist mitgekippt und das ist ja aus massivem Stahl. Und das haben wir dann irgendwie von der Bühne gesehen, dass das nicht fest ist und dann haben wir mal kurz, ist uns mal kurz der Arsch auf Grund, wie man so schön sagt. Und dann haben wir das mal durchgegeben und dann wurde das gemacht. Aber ich habe bisher ansonsten noch nie irgendwas gesehen, wo ich gedacht habe, hier wurde jetzt geschludert und den Leuten, das könnte jetzt gefährlich werden. Das habe ich bisher noch nicht gehabt.
Sie kennen auch unsere Schweizer Open-Air-Landschaft sehr gut und nicht nur das, ich habe mir sagen lassen, dass Sie die Schweiz geografisch fast besser kennen als viele Schweizer, weil Sie oft mit dem Auto unterwegs sind hier. Was ist denn Ihr heimlicher Lieblingsort, der dann morgen natürlich nicht mehr so heimlich ist?
Also ich glaube, es ist schon mein erster Pass war der Maloja-Pass und dann später habe ich den Gotthard-Pass und die umliegenden Städte und ja so ein paar Plätze, die halt für mich irgendwie besonders sind, aber im Endeffekt gibt's immer wieder was zu entdecken und ich habe sehr großen Respekt und Ehrfurcht vor den Bergen. Deswegen kann ich mich auch nie im Winter so in den Bergen rumtreiben, weil ich da immer denke, so, das ist so ein bisschen respektlos, die großen Berge auf Skiern runter zu rutschen. Aber ich habe einfach, ich weiß auch nicht, ich fühle mich einfach sehr geborgen und ist auch diese Mystik, die da aufkommt und dieses wie klein bin ich und so, das gefällt mir sehr.
Sie kennen auch das Wallis. Ein persönliches Open-Air-Erlebnis von mir mit Ihnen, das stammt vom Open-Air in Gampel, vor ein paar Jahren. Da standen direkt hinter der großen Bühne zwei, oder ich bin nicht mehr sicher, drei Porsches mit Mannheimer Kennzeichen. Ja. Was war das genau? War das so eine Art Cannonball-Autorennen von Mannheim in die Schweiz?
Also die machen wir regelmäßig im Sommer natürlich, weil wir immer zu spät losfahren in Mannheim. Und dann versucht man halt noch rechtzeitig da anzukommen.
Also Sie lieben es, mit dem Auto in die Schweiz zu fahren, selbst zu fahren. Wie kamen Sie denn heute jetzt?
Auch mit Wohnmobil und Pkw.
Dass sich Autofahren und Kiffen nicht gut kombinieren lässt, das haben Sie vor einigen Jahren erfahren. Sie mussten sehr viel Buße bezahlen, weil Sie ohne Führerschein mit Marihuana erwischt wurden. Leisten Sie sich jetzt deswegen auch einen Chauffeur?
Ich habe keinen Chauffeur, ne? Nee. Das ist etwas, das ist für mich das Allerschlimmste, wenn sozusagen der Eindruck entsteht, dass ich einen Chauffeur habe.
Aber das jemand, der oft mit Ihnen unterwegs ist, damit Sie auch arbeiten können, während
Aber Sie für fahren. Mich gehört es zusammen. Also ein Konzert zu geben und später nicht ins Auto steigen zu können und nach Hause zu fahren oder zumindest das Revue passieren zu lassen, diesen Ruhemoment, das ist mir ganz wichtig. Das ist schon fast, das gehört zusammen wie das Amen in der Kirche.
Das Auto und Xavier Naidoo, das gehört auch ein bisschen zusammen. Sie sind bekennender Autonah, das weiß man. Woher kommt denn, was stand am Anfang dieses Autospleens?
Am Anfang, würde ich sagen, stand die absolute Autolosigkeit meiner Familie. Also wir waren eine Gastarbeiterfamilie, die das Geld eher für Südafrika-Flüge aufgebraucht haben. Und da gab es halt kein Auto. Mein erstes Auto habe ich mit 17 bekommen. Das stand dann unten und hat gewartet, bis ich meinen Führerschein habe. Das habe ich auch kaum ausgehalten, bin dann auch ohne Führerschein da schon durch die Nacht gefahren, immer mal wieder. Und ja, also diese Faszination ist eigentlich, weil mein Vater Schichtarbeiter war und ich zu Hause immer leise sein musste. Und ich habe im Auto einfach gemerkt, okay, das ist hier mein
Rückzugsgebiet.
Absolut, ich kann die Musik laut machen, ich kann meine Sachen laut mitsingen und das hat es einfach angefangen, als ich gemerkt habe, das ist mein Mikrokosmos.
Wie viele Wagen stehen denn im Moment in Ihrer Garage?
In meiner Halle.
In der Halle.
Naja, ein paar alte, ein paar neue, ein paar Wohnmobile. So.
Und auf welchen sind Sie besonders stolz?
Ich bin ehrlich gesagt, man nennt es glaube ich Automobilist. Ich bin überhaupt nicht so sehr auf irgendeine Marke oder irgendein spezielles Auto fixiert, sondern setze mich in ein Auto, egal in welches, und ich bin glücklich. Also ich bin immer am glücklichsten in dem Auto, in dem ich gerade sitze.
Es waren ja, glaube ich, mal 98
da Autos, habe ich
nachgelesen.
Da wollte ich eine Autovermietung aufmachen, wo man Autos leihen kann ohne Kreditkarten. Und das war natürlich ein Schuss in den Ofen.
Aber Sie haben es versucht?
Ich habe es versucht, weil ich selbst keine Kreditkarten habe und habe gedacht, es ist immer so blöd, ich kriege immer kein Auto geliehen, vielleicht kann man das auch anders machen.
Das hört sich so gut an, aber stimmt es auch wirklich? Also Xavier Naidoo schafft es, auch ohne Kreditkarte über die Runden zu kommen, Hotels zu buchen, im Internet Bücher zu bestellen
und so weiter? Ich habe schon Internet, aber ich bestelle nichts im Internet. Okay. Ich habe keinerlei Kreditkarten, wo ich mir irgendwas bestellen kann. Das habe ich, muss ich dazu sagen, habe ich mit 16 habe ich da halt Schindluder getrieben und habe mir geschworen, dass ich nie wieder weder eine Bankkarte noch irgendwas anderes. Ich habe immer Cash dabei.
Sie reden ja sehr offen jetzt über diese, zum Beispiel Ihren Autospleen. Ich frage mich, haben Sie da als gläubiger Christ auch schon mal ein bisschen einen inneren Konflikt zwischen diesem doch eher verschwenderischen Hobby und den Bescheidenheitsgrundsätzen des Christentums? Nee,
überhaupt nicht. Also ich komme aus eher bescheidenen Verhältnissen und meine Motivation ist immer Automobile gewesen. Also wenn ich wusste, ich muss irgendwie eine harte Zeit überbrücken, habe ich immer gedacht, okay, aber am Ende kann ich mir vielleicht den oder den Wagen kaufen. Also ich habe auch lange, bevor ich irgendwelche Mittel hatte, mich schon immer hoch verschuldet wegen Autos. Also es ist einfach, also man muss ja auch etwas tun, was einem selbst gut tut. Ja. Und für mich ist es einfach diese Unabhängigkeit, ich schätze es auch sehr. Ich habe eine große Dankbarkeit in mir jedes Mal, wenn ich in so ein tolles Auto steige.
Die alten Soul-Sänger Amerikas, die waren ja auch, ich sag mal, vom Gospel, vom Christentum sehr geprägt und haben aber auch gerne das gezeigt, den Reichtum gezeigt. Im Zusammenhang mit Ihnen, stört es Sie eigentlich, dass Sie in den Medien immer noch so als dieses Sprachrohr Gottes, der Spiegel hat mal geschrieben, die Pumpgun des Allmächtigen und so, dass Sie so dargestellt werden?
Ja, das hat mich schon, also es stört mich auch jetzt noch, wenn man so einen gewissen Unterton rausliest oder raushört, wenn die Leute einen gerne als religiös und dadurch eben als ein bisschen beschränkt oder wie auch immer. Also ich habe einen Glauben, ich habe mit der Kirche überhaupt nichts zu tun, mit Religion und all den Dogmen habe ich gar nichts am Hut.
Aber Weder Sie haben noch. Schon das Vaterunser vertont, Sie haben Psalmtexte gesungen.
Aber das ist alles weil ich es fühle einfach. Also ich habe eine Beziehung mit Gott und die ist einfach toll auszudrücken über Musik und Lieder.
Die Bibel ist immer noch Ihr Lieblingsbuch?
Ich habe es jetzt schon länger zur Seite gelegt, weil ich finde, man bewegt sich jetzt so. Also das war ein Studium, um zu wissen, was passiert da in den Religionen, was wollen die mir da alles erzählen und aufdrücken und haben die da nicht viel reingeschrieben, was da vielleicht. Also ich musste es einfach untersuchen. Ich habe geforscht in der Bibel, so kann man es eigentlich sagen.
Gehen Sie in die Kirche?
Nein.
Aber Sie sind ein gläubiger Christ?
Ich muss aber immer sagen, aber. Also wenn ich sage, ich bin Christ, dann muss ich sagen, ja, aber ich habe nichts mit der katholischen Kirche zu tun, auch wenn ich Katholik bin. Ich bin ein Gegner des Klerus, des Vatikans und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch ohne Religion zu Gott finden kann oder mit Gott eine Beziehung haben kann.
Was gibt Ihnen die Sicherheit, dass es Gott gibt?
Meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe auch schon Leute getroffen, die sagen, das kommt alles von einem selbst. Der Mensch hat selbst diese unglaublichen Kräfte. Das glaube ich auch, dass wir unglaubliche Kräfte haben. Aber es sind Dinge passiert, die weit über das hinausgehen, dass man denkt, ja, das war jetzt Zufall oder irgendwie Fügung, sondern das war einfach.
Geben Sie uns ein Beispiel.
Ich gebe jetzt gerne mal ein Beispiel, zum Beispiel, was mich mit dem Gotthard-Pass so sehr verbindet. Und zwar war ich auf dem, das kann man eigentlich nachforschen, ich weiß, es muss um die 2000er so gewesen sein. Nach dieser Woche, die ich hier Tour hatte, gab es diesen Lothar-Sturm. Und da bin ich nachts immer nach den Konzerten auch in die Berge gefahren und habe halt gewartet, bis die Sonne aufgeht und habe halt meine Bibel dabei gehabt und habe entweder immer Nummernschilder, Schweizer Nummernschilder in der Bibel nachgeschlagen. Also es sind ja immer diese drei Zahlen, dann kannst du halt eine Zahl aufschlagen, dann nimmst du die nächsten zwei Zahlen und machst halt also Psalm 40, 1 oder sowas.
Und die Seite. Also es ist eher ganz persönliches System.
Absolut, ja, also so wirklich auch so verrückt einfach so. Einfach, jetzt gucke ich mal, ob da was passiert, ja, wie krass ist Gott wirklich, ja, kann er mir jetzt, wenn ich hier irgendwie irgendwas aufschlage, kann er mir auch da noch irgendwas mitteilen. Und dann bin ich eben auf den Gotthard gefahren und es war auch so 3 Uhr, 3:30 sowas. Und es waren so viel Schweizer in den Bergen. Also ich habe nur die Autos gesehen, alles war zugeparkt irgendwie. Und es ging auch nicht weiter. Ich glaube, es war schon so ein bisschen noch, die Pässe waren noch zu. Und ich bin mit einem A8 da eingekeilt gewesen. Die Autos haben rechts und links gestanden und ich konnte dann nur diesen ganzen Weg, den ich vorwärts gefahren bin, wieder rückwärts zurück. Und dann die einzige Wendemöglichkeit, das war wirklich sehr schmal, da irgendwo am Gotthardpass halt. Und dann konnte ich nur wenden, als ich genau vor einem Schneeräumfahrzeug stand. Also ich habe rückwärts in eine Bucht gewendet und vor mir stand dieses riesige Schneeräumfahrzeug, das ausgenannt wie ein Monster. Und ein paar Meter weiter unten, dann als ich dann gedreht habe und so, habe ich zu meinem Kumpel, der mit dem Auto saß, gesagt, so, diese Höhenangabe 1541 Meter. Schlag bitte mal auf Jesaja 41,15 und guck, was da steht. Und da stand dann, ich werde dich zu einem Dreschschlitten machen, der Berge zermalmt. Und ich war gerade vor diesem Dreschschlitten, der Berge zermalmt, gestanden. Und da sind natürlich die Tränen aus meinen Augen geschossen, dass ich jetzt gerade so eine Höhenangabe umdrehe und trotzdem steht in der Bibel etwas, was ich hier gerade gesehen habe. Auch wenn es was ganz anderes bedeutet. In dem Moment hat es für mich halt Sinn gemacht. Und wie krass kann es sein, dass ich irgendwie sowas aufschlage und da passiert was ich da gerade gesehen habe. Also solche Sachen, im Kleinen, aber auch halt große Lebensdinge.
Als Popsänger sind Sie auch ein moderner Prediger, der zum Beispiel bei einem Konzert sehr viel Macht über die Massen besitzt. Man könnte auch sagen, eine Art Massendemagoge. Wie gehen Sie mit dieser Macht um?
Ich benutze eine. Ich bin jemand, der denkt, man muss die Macht erstreiten und erkämpfen, man muss den Schlüssel zur Macht erkämpfen und dann wegschmeißen. Und so bin ich auch auf der Bühne. Wenn ich da Macht haben sollte, dann will ich sie eigentlich nur. Ja, aber dann will ich, ich werde zwischen den Songs niemals irgendwas skandieren und sagen, ja, das mache ich ganz, ganz selten mal ganz zu. Vielleicht irgendwie, wenn irgendwas Krasses politisch ist oder irgendwie was Dummes passiert ist. Dann ja, aber dass ich irgendwie die Leute dann zwischen den Songs nochmal in irgendein Thema mit reinnehme, das versuche ich zu unterlassen. Also die Songs,
Aber es gibt Menschen, es gibt Menschen, die vom Islam zum Christentum konvertieren, nur weil sie ihre Musik gehört haben.
Ja, das habe ich noch nicht gehört.
Das habe ich gelesen.
Okay.
Es gibt Leute, die sehen in ihnen den Messias. Was antworten sie denen?
Dann sind sie selber schuld. Also ich meine, jeder Mensch kann für einen anderen Menschen ein Engel oder eine große Hilfe oder all diese Dinge sein. Ich bin sehr, und das habe ich ja auch schon immer versucht, mit meinem keine Autogramme geben oder halt das sehr eingeschränkt zu tun, diesen Personenkult einfach nicht mitzumachen oder versuchen nicht mitzumachen. Also manchmal sind die Leute ja auch, sehen das als arrogant oder sehen einen, tun das falsch auslegen. Also ich versuche es eigentlich aus Liebe nicht zu machen irgendwie, weil ich eben meine Persönlichkeit nicht so überhöht sehen möchte, aber wenn Leute das tun, ist es nicht meine Schuld. Das liegt ganz, ganz bei ihnen, wenn sie da auf dem falschen Weg kommen. Also ich kann mich nur so öffnen, ich kann nur Lieder singen, in denen ich die Liebe so behandle oder die Wut oder was auch immer. Und dann öffnet man sich und dann fühlen sich Leute natürlich auch sehr angesprochen und werden auch sehr persönlich.
Auf Ihrem aktuellen Album Alles kann besser werden, da sind es nicht nur die spirituellen Themen oder die christlichen oder die biblischen Texte, es sind auch sozialkritische Töne, die man von Ihnen hört. Sie singen Merkel habe ausgedient, Obama ebenfalls. Wird Xavier Naidoo immer mehr zum Protestsänger?
War ich auch schon immer, aber ich glaube, dass ich durch die Erfahrungen, die ich so gemacht habe mit den Texten, die ich geschrieben habe, gut vorbereitet bin, jetzt viel politischer und auch nochmal eine Schippe draufzulegen, was jetzt Direktheit angeht, weil mehr angegriffen werden als für das, was die Leute mir immer so religiös unterstellt haben. Schlimmer kann es gar nicht werden und von daher bin ich jetzt echt guter Dinge. Das macht Spaß. Ich versuche es auch ein bisschen humorvoll zu gestalten, wenn es mir gelingt. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich finde, wo sich die Musik auch hinentwickeln kann. Also zu etwas aktuellerem, fast schon wie so Minnegesang im Mittelalter.
Aber kann man auch etwas bewegen auf politischer Ebene als Musiker?
Sie waren will man was bewegen? Ich meine, ich bin ja jemand, der sagt, die haben sowieso keine Macht, also keine echte. Sind alles Politikdarsteller und die Dinge werden ganz woanders entschieden. Also ich erwarte mir nichts, weder von Brüssel noch von Berlin. Man muss die Leute umgehen. Man muss einfach eine andere Art von Demokratie finden, eine ehrliche Art und nicht diese geheuchelte. Und das Volk muss einfach die Liebe mitbringen, die Oberen da nicht mitbringen.
Sie waren vor kurzem in Afghanistan bei den deutschen Truppen und haben ein Konzert gespielt. Wieso tun Sie das?
Ich bin erklärter Kriegsgegner und weil ich auch da immer wieder sehr harte Töne finde, muss man auch da, finde ich, sich belehren lassen oder zumindest einfach nicht immer nur draufhauen, sondern gucken, okay, was stimmt von dem, was ich sage, mit der Realität überein? Und ich habe das auch schon mal in Bosnien gemacht. Ich bin schon jemand, der sich verteidigen möchte. Also ich möchte nicht, dass meine Familie irgendwie angegriffen wird und ich stehe daneben und sage, ich lasse das zu. Also das wird nie passieren. Ich werde immer kämpfen. Und ich bin jemand, der auch will, dass Deutschland sich verteidigen kann. Also von mir aus kann es gerne eine Bundeswehr geben. Ich habe verweigert aus so ein bisschen, da hatte ich Angst, dass ich, wenn ich in die Bundeswehr gehe damals, dass da so ein bisschen rechts, das habe ich auch oft gehört von Leuten, die schon da waren. Und dann habe ich gedacht, wenn da irgendwas rechtsmäßig kommt, dann drehe ich durch und dann werde ich unkooperativ. Deswegen habe ich verweigert. Und jetzt im Nachhinein hat mich das sehr beeindruckt. Also Deutschland ist da wirklich sehr gut repräsentiert in der Bundeswehr, weil es gibt wirklich junge türkischstämmige, italienischstämmige, Afghanen, alles Mögliche, die in Deutschland von Deutschland aus in die Bundeswehr gegangen sind. Und ich wollte eigentlich einfach besser verstehen, wie die Bundesregierung diesen Einsatz da auslegt. Und jetzt habe ich auch nochmal durch die Aussagen von unserem Ex-Bundespräsidenten Köhler verstanden, um was es wirklich geht. Also es geht natürlich nicht um Brunnen bauen und Mädchen in die Schule schicken, sondern es geht schlicht und einfach um Bodenschätze und es geht um nicht die Dinge, die man uns gesagt hat. Und also ist es wieder dieses Unehrliche und diese Lügen und das wird alles der Regierung, es wird denen alles um die Ohren fliegen. Und wenn man uns sagt, wir müssen nach Afghanistan und wir müssen die Afghanen aus ihrem Land rauswerfen, weil wir brauchen die Bodenschätze, dann ist okay, dann ist es ehrlich. Oder wir sagen, die Bundeswehr braucht mal wieder echte Kriegs, ein echtes Training, ja, was sozusagen den Krieg auch darstellt und nicht nur so manövermäßig, dann habe ich auch Verständnis dafür. Wenn man uns ehrlich sagt, was los ist, ja, dann ist es zwar furchtbar, wenn man dann hört, um was es eigentlich wirklich geht, aber dann fühlt man sich nicht mehr so betrogen und beschissen. Und was für mich halt so schlimm war, ist, dass die deutschen Soldaten, die diesen doch wirklich harten und schon schwierigen Einsatz fahren müssen, dass die so respektlos behandelt werden von Deutschland aus. Und darum ging es mir eigentlich.
Und wie haben die Truppen reagiert auf ihre Musik?
Sehr, sehr gut eigentlich. Also es war für mich nur in manchen, also im Lager in Kunduz. Ich bin natürlich meistens gewöhnt, dass da sehr viele Frauen sind. Und da waren halt fast nur Typen, 98% Männer und 2% Frauen vielleicht. Das war also ein ganz, ganz neues Bild für mich. Aber es war sehr intensiv, tolle Gespräche, tolle Leute. Fast wie in Israel Musik zu machen, weil die Leute einfach mit jedem Tag rechnen sie damit, dass es ihr letzter sein kann.
Jetzt singt Xavier Naidoo nicht für die Truppen, sondern für die DRS3-Hörerschaft in der Schweiz, und zwar exklusiv, und zwar ohne Verstärkung, ohne Instrumente, ohne gar nichts. Was hören wir, Xavier?
Dieser Weg natürlich. Also ging ich diese Straße lang, und die Straße führte zu mir. Das Lied, das du am letzten Abend sangst, es spielte nun in mir. Noch ein paar Schritte und dann war ich da mit dem Schlüssel zu dieser Tür. Ooh, yeah. Dieser Weg, und jetzt alle, wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf. Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Yeah.
Xavier Naidoo, a cappella und exklusiv hier auf DRS3 im Fokus. Vielen Dank für dieses kurze Lied.
Ständchen.
Für dieses Ständchen. Bevor wir im Gespräch weiterfahren, lernen wir jetzt noch kurz den spontanen, schnellen Xavier Naidoo kennen. 10 kurze Fragen rund um die Popwelt und ich bitte um kurze, schnelle Antworten darauf. Okay. Ja. Wann haben Sie zum letzten Mal Ihren Status ausgenutzt, um etwas umsonst zu kriegen?
Noch nie.
Ihre beliebteste Pose für Fotoshootings?
Ernst?
Eine berühmte Person, die in sie verliebt war, die sie aber nicht kriegte.
Mir noch unbekannt, leider.
Was würden Sie Bob Marley gerne fragen?
Wie war dein Aufenthalt in Heidelberg damals, als du, er war in Heidelberg stationiert wegen seiner Krebs. Das hätte mich interessiert, weil ich halt auch aus der Gegend komme.
Der am besten gekleidete Popstar Deutschlands.
Der am besten gekleidetste Popstar Deutschlands. Moment, ich komme gleich drauf. Er macht so klassische Musik aus den 20ern. Max Rabe. Heißt er Max Rabe?
Ja. Und das Palastorchester.
Und das Palastorchester, genau.
Der am schlechtest gekleidete Popstar Deutschlands.
Ihr könnt es alle überprüfen auf der Echo letztes Jahr. Das war Peter Fox. Dem ist es scheißegal.
Ihr Lieblingslied über Deutschland?
Mein Lieblingslied über Deutschland. Ich glaube von Reinhard May. Jetzt fängt mir leider der Name nicht ein. Scheiße.
Irgendwas von Reinhard May.
Ja, sorry, ich komme leider nicht auf den Text gerade.
Welchen Politiker würden Sie gern quälen?
Ach, keinen. Mit Liebe quälen, ja, aber keinen wirklich. Ein bisschen quälen mit Liebe würde ich, glaube ich, den... Ja, die sind alles gar nicht, wir sind alle schon ausgestiegen. Der Roland Koch ist jetzt gerade, Gott sei Dank, zurückgetreten. Ansonsten wäre es er gewesen und ja...
Welches politische Amt würden Sie gern übernehmen oder sofort übernehmen?
Keines.
Keines. Xavier, Sie haben sich nicht in der Politik, sondern in der Musik einen Namen gemacht, ein kleines Imperium auch geschaffen, aus Plattenfirma, aus Studio, aus Live-Produktionsfirma. Sie sind ein hundertprozentiger Selfmade-Mann, das muss man dazu auch sagen, als Musiker gleichzeitig auch erfolgreicher Geschäftsmann. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
Ich bin kein Control-Freak. Also ich bin jemand, der sich zutraut, eine Vision zu haben. Und auch der vertraut und auch in die verliebt ist. Aber wenn es dann an die Umsetzung geht, bin ich niemand, der da an vorderster Linie streiten muss. Das heißt, ich kann mich immer um das Künstlerische kümmern, kann immer wieder zurücktauchen in den, ja, den kleinen Jungen, in den Kumpel. Ja, eigentlich wäre ich ja der Chef für alle irgendwie, aber ich schaff's doch immer wieder so zu wirken, als sei ich genauso.
Aber das klingt jetzt so romantisch. Ich sag mal, es gibt so viele Musiker, die von der Musikindustrie schlussendlich betrogen wurden oder, mhm, oder sich betrogen fühlten. Mhm. Und sie, sie haben es irgendwie geschafft, in diesem Haifischbecken auch wirklich, wirklich Erfolg zu haben und auch Geld zu verdienen. Woher haben Sie das? Wo haben Sie das gelernt? Wer hat Ihnen das mitgegeben? Ist das Ihr Naturell?
Ich glaube, es ist wirklich eine naturelle Geschichte. Also ich habe ja auch viel, erstmal sehr viel Lehrgeld bezahlt, auch mit in hohen Summen umgerechnet, ehrlich gesagt. Und aber das sind genau die Dinge. Ich habe ganz von Anfang schon gewusst, wir werden Fehler machen und wir müssen Fehler machen, weil wir wollen das Ding von der Pike auf lernen. Und wir haben uns professionelle Unterstützung geholt, ganz von Anfang an, also im Management, Geschäftsführerbereichen. Die Iris Jorde hat damals die Söhne Mannheims sozusagen geführt und die war eigentlich eine Radio- und TV-Promoterin. Also wir haben uns versucht, mit Profis zu umgeben und von denen zu lernen und auch die Fehler zuzulassen und all den Wahnsinn, den man da, ja, der da auch passiert. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis. Also im Endeffekt sind jetzt die sich rauskristallisieren, natürlich haben viele von den Freunden und viele von den Beziehungen, die das Unternehmerische nicht überstanden, weil einfach, das weiß jeder, der das schon mal versucht hat, extrem schwierig ist, jemanden, den man gut kennt oder liebt sogar, im Geschäftlichen die Meinung zu sagen. Mhm. Das haben wir lange Zeit nicht so gut hinbekommen, aber wir haben halt jetzt auch trotzdem ja 12, 15 Jahre Erfahrung mit dem ganzen Ding und meine Devise war eigentlich immer, alles selber zu machen. Das ist so wie ein Monopoly, irgendwie alle Straßen zu kaufen. Das war ein Reflex von mir einfach. Das ist vielleicht der Inder in mir, der auch immer wieder überlegt, kann man da, ist das, ja, ist das. Ich wollte auch nie auf irgendwas drauflegen. Ich wollte immer sagen, okay, wenn sich das nicht trägt, dann braucht man das nicht zu machen. Also wir machen das ja nicht, um jetzt irgendwie uns selbst zu. Ich könnte sowieso nichts anderes machen. Ich möchte sowieso Musik machen und ich möchte dann gerne die Musik machen, die ich am, wo es alles am besten, mhm, super am.
Aber schlussendlich sind Sie ja auch der Chef eben eines ganzen Unternehmens. Ich sag mal, die meisten Leute, die jetzt hier zuhören, die kriegen ihre Arbeit von einem Chef. Sie sind eben Ihr eigener. Welchen Auftrag geben Sie sich denn jeweils? Zum Beispiel, wenn ein neues Album ansteht, welche Fragen stellen Sie sich?
Also auch da, ich lasse gerne die Sachen laufen und sammle gerne und bin gerne aufmerksam und wenig dogmatisch, sage ich mal. Also alles soll passieren können und wenn dann was dabei ist, dann fließt das ins Album ein. Also ich sammle eigentlich eher über, jetzt das letzte Album habe ich über 3-4 Jahre sammeln können, Songs einfach. Und die habe ich dann immer dabei, die höre ich auf meinen Fahrten. Das ist auch ein wichtiger Punkt, warum ich so viel Auto fahre, weil ich einfach da sehe, diese ganzen Songs, die Leute von uns hören, die höre ich eigentlich Jahre vorher schon rauf und runter und gucke, ob man die auch in Jahren noch hören kann oder ob die einfach langweilig werden irgendwann.
Woher kommt denn eigentlich Ihr Hang zum Pomp, zum Pathos, zu den großen Gefühlen, zu den großen Themen, zu den großen Gästen?
Ich assoziiere die deutsche Sprache mit diesen. Also für mich hat sie dieses Gewaltige, dieses Schwere und man muss es immer wieder auch zur Geltung kommen lassen. Es muss immer wieder auch einfach in voller Blüte stattfinden können, dieses Schwierige, was andere vielleicht mit Rammstein, also was auch dieses Brachiale, Martialische, das finde ich, machen wir manchmal über die Instrumentierung, aber auch gerne über die Wortgewalt oder auch das altertümlich Klingende manchmal, was ich in den Texten habe.
So richtig bombastisch sind Ihre Shows und Platten mit den Söhnen Mannheims, ein Konglomerat aus, ich sag mal, 18 bis 25 Musikern, mhm, dort richten Sie wirklich mit der ganz großen Kelle an. Mhm. Ist das auch eine Art soziales Engagement? Sie geben da einer ganzen Armada von Musikern einen Job.
Das war damals auch der Sinn der Sache, wo man einfach gemerkt hat, ey, wir sind so viele, die das eigentlich gerne beruflich und professionell machen würden. Was ist da möglich? Also da habe ich auch gedacht, okay, dann versuche ich mal jetzt hier was zu entwickeln oder welche Bank rauben wir aus? Also nach dem Stil, wie knacken wir dieses Business? So, das was alle, sag ich mal, ablehnen, dass es trotzdem funktionieren kann, dieses Konglomerat, nämlich halt mit vielen Menschen das doch zu schaffen, dass jeder seinen Lebensunterhalt bestreitet.
Eben, da hat es bestimmt auch ein paar brotlose Musiker aus Mannheim dabei, die Sie eigentlich mit Ihrem Namen indirekt dann auch durchfüttern, sozusagen.
Nein, also die sind schon, die müssen schon in der Lage sein, sage ich mal. Das klar, es kann sein, dass man den ersten, die erste Tür vielleicht mit Söhne Mannheims oder durch meinen Namen geöffnet bekommt, aber die geht auch ruckzuck wieder zu, wenn man das nicht backen kann, wenn man nichts zu bieten hat. Gerade Deutschland ist da sehr verwöhnt mittlerweile, weil einfach die Sachen, die da live stattfinden, sind
teilweise. Wie gehen Sie denn damit um, dass Sie ständig eine ganze Armada von Leuten um sich haben, die eigentlich an Xavier Naidoo ranhängen und im Prinzip ja auch versuchen, ein Stück vom Kuchen zu kriegen?
Ehrlich gesagt sind wir da mit dem Thema immer schon recht offen gewesen, auch so im humorvollen Bereich, also auch mit Necken und so. Also ich krieg da schon genug ab, was das angeht, meine Popularität, sag ich mal. Da wird man schon auch aufgezogen, weil viele kennen mich halt schon auch weit, weit, bevor ich irgendwie populär war. Und aber ich passe auch immer wieder auf, dass eben genau das nicht passiert, weil ich das einfach nicht möchte. Ich möchte mich selber nicht mit meinem Namen irgendwie in den Vordergrund spielen. Und wenn ich mitbekomme, dass das jemand anderes tut, dann gibt's auf jeden Fall.
Sie stammen ursprünglich aus dem Hip-Hop-Umfeld Mannheims. Wie sind Sie mit dieser einstigen Szene noch verbandelt? Gibt es die überhaupt noch?
Also die Hip-Hop-Szene war sowieso immer sehr klein. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viele Leute gekannt. Die ich gekannt habe, waren mehr so DJs. Und meine Szene war wirklich mehr, schon auch eine Beat-Szene natürlich, aber mehr die Drum-and-Bass-Trip-Hop-Szene. Obwohl es bei uns in Mannheim mehr wirklich um die schnelle Musik, Jungle, damals hieß es noch Jungle und Drum and Bass eigentlich, ja. Das war so mein Ding. Da habe ich gemerkt, wow, jetzt fängt eine Zeit an. Auch so, okay, ist schon losgegangen, als Soul to Soul mit Keep on Moving rauskam, wo ich gemerkt habe, boah, die setzen jetzt gerade Streicher ein. Genauso wie ich es auch machen würde. Und ja, und dann habe ich auch schon relativ bald den Moses kennengelernt. Und da habe ich auch
gemerkt. Moses Pelham.
Moses Pelham, genau, von 3P. Und habe gemerkt, ey, der ist auch beat-driven. Der sieht auch, dass man die deutsche Sprache anders phrasieren kann und dass es sehr rhythmisch klingen kann. Und ja, da habe ich einen Mitstreiter gefunden, der auch überhaupt erst viel, also man kann zwar mir unternehmerisch gerne ein paar Lorbeeren zuschieben, aber eigentlich alles so angefangen und meine ersten, sage ich mal, Sichterfahrungen habe ich da gemacht. Also einen Unternehmer kennengelernt, der für seine Musik streitet, das war einfach der Moses. Ich war mir zwar nicht sicher, ob ich auch alles so machen wollen würde, aber ich habe erst mal abgewartet und das hat sich auch als genau richtig erwiesen.
Wie ist denn das heute? Also eben diese, es haben es nicht alle wahrscheinlich dann so professionalisiert wie Sie und Ihre engsten Kumpel. Wie sieht denn das auch aus in Sachen Credibility? Laufen die Homies von früher inzwischen angewidert an Ihnen vorbei, weil Sie sich dem sanften Pop zugewandt haben?
Ja, eigentlich gar nicht so sehr. Also es ist mittlerweile sogar so, dass im Hip-Hop, wenn es da mal hier und da Aussagen gegeben hat, dass auch die Leute, die man, hat man jetzt auch kennengelernt, die ändern sich ja auch. Also manche Hip-Hopper ändern sich, sobald die Tochter geboren ist, gibt's da andere Texte und andere Einsichten. Und ja, wenn man dann mal ein paar Jahre dabei ist, ich meine, man wird auch gedisst von Leuten, die dann 2 Jahre später gar nicht mehr da sind. Das ist dann auch schon, da muss man sich gar nicht mehr zu äußern. Und ja, die anderen, da kommt einfach irgendwann ein gewisser Respekt. Auch Leute, die ich früher so wenig talentiert, für weniger talentiert gehalten habe. Obwohl ich immer mit allen möglichen Leuten Kollabos mache, habe ich auch schon Sachen abgelehnt. Weil ich dachte, die haben einfach nicht genug ihr Talent, wie soll ich sagen, beackert. Und auch mit den Leuten versteht man sich jetzt. Also von daher.
Wird man irgendwann zu alt für Hip-Hop?
Das sind wir immer wieder so am Überlegen. Also gerade DJs, die ich kenne, fragen sich, ob sie nach 40 noch DJ sein wollen. Und zum Beispiel der DJ von den Söhnen und von mir, der Billy, hat es natürlich super drauf, alles, was man dazu, was man da können muss, auch im Studio. Er ist auch eigentlich jetzt ein Aufnahme, also ein Produzent, der auch im Studio bestehen kann. Aber er lernt jetzt Bass, weil er einfach sagt, er weiß nicht, ob er mit 50 noch am Turntable stehen will und scratcht und so weiter.
Also delegiert man das dann besser an die Jugend weiter. Das machen Sie ja irgendwo auch. Also Ihre Erfahrungen im Geschäft geben Sie auch weiter an der Popakademie Mannheims. Da halten Sie Vorträge, Sie veranstalten Workshops. Wie wichtig ist Ihnen diese Arbeit?
Das ist schön. Es ist einfach, ich glaube, für jeden, der mal irgendwie Erfahrungen in seinem Berufsfeld gemacht hat und es ist schön, es weiterzugeben irgendwann an junge Leute, die heiß sind, die frech sind, die die halt das repräsentieren, was man selbst mal repräsentiert oder die einfach frisches Blut da reinbringen, aber einfach noch nicht genau so wissen, wohin mit der Kraft und auch ihre Fehler machen und auch machen sollen. Und was ich da vermittle, ist eigentlich nur das, was ich in den letzten Jahren erfolgreich oder auch weniger erfolgreich gemacht habe. Also ich versuche jetzt nicht zu sagen, so, hier ist eine Blaupause und wenn ihr das und das macht, dann müsst ihr so und so machen, sondern ich sage immer hier, so mache ich's. Guckt euch an, wie ich's mache, vielleicht ist da was dabei für euch. Also ich gehe meistens rein und bringe Playbacks, also Instrumentals mit, von Songs von den Söhnen, also Singles, die veröffentlicht werden noch. Also mal so 3-4 Monate, bevor halt, was weiß ich, alles kann besser werden, rauskommt, bekommen die Sachen, um da drauf zu schreiben. Also mein Gesang, meine Melodien sind weg. Sie bekommen nur das Playback und schreiben einen eigenen Song drauf. Und das ist eigentlich immer interessant, weil jeder schreibt was anderes auf den
Playback. Also das wäre jetzt mehr das Songwriting.
Genau, das ist das, was ich mache.
Was raten Sie denn grundsätzlich einem blutjungen Menschen heute, der den Traum des Popstars, des Musikers träumt? Castingshow oder nein, auf keinen Fall.
Castingshow ja, wenn man die Erfahrung machen möchte. Wenn man schon selbst schreiben kann, wenn man schon selbst Melodien für sich finden kann. All diese Dinge sollte man vorher entwickelt haben, bevor man zu einer Castingshow geht. Wenn man in eine Castingshow geht und das alles nicht kann, dann wird man immer Produzent. Dann wird man mit einem Sound bekannt werden, den andere für einen machen. Das heißt, man wird nie sich persönlich wirklich darstellen können. Und das ist so immer mein Tipp, den ich gebe an junge Sänger. Und junge Sänger sollten auch immer junge Songschreiber sein. Ganz wichtig. Und dann kann man sich eigentlich am besten darstellen, ja, weil man will ja was singen, was man sein ganzes Leben lang vielleicht singt, etwas, was man mit voller Inbrunst singen möchte, und dann ist es eigentlich am besten, man öffnet sich selbst und schreibt die Sachen selbst auf. Und dann halt, ja, die Region hinter sich bringen, eine Band suchen, die eigene, die Familie, das Dorf, also den ganz natürlichen Weg. Und dann, wenn man dann irgendwann in eine Castingshow gehen will, dann ist man da viel fitter und nicht so, so ausgeliefert in ganzen Situationen.
Die Familie, darüber sprechen wir gleich anschließend. Sie haben das als Sohn eines südafrikanischen Gastarbeiters und einer südafrikanisch-irischen Mutter zum einem der größten deutschen Popstars geschafft. Über diese Wurzeln möchte ich gleich anschließend mit Ihnen reden. Wir hören jetzt Musik, die Sie sich wünschen, die Sie mitgebracht haben. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Wieso dieser Titel?
Ich weiß auch nicht. Also gerade in letzter Zeit ist er mir immer wieder so über den Weg gelaufen. Oder ich habe ihn immer mal wieder gehört und habe gedacht, boah, da kommt echt, das ist fantastisch, die 80er so gepresst in einem Song irgendwie zu hören. Auch die Sounds sind ein bisschen schöner als üblich in den 80ern und das ist einfach eine Ballade, die sehr unüblich war, finde ich.
Der Fokus auf der erste mit dem Xavier Naidoo und The Power of Love. Ah, yeah, yeah, yeah. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on burn desire, love with tongues of fire. Make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy. Rushing inside of me.
this time we go sublime. Lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure. Love is pure, the only treasure. I'm so in love with you, hurts the soul. Make love your
Wunsch vom deutschen Popstar Xavier Naidoo hier im Fokus auf der RS3. Xavier, damit wir das auch noch geklärt haben, woher kommt dieser Name und vor allem, wie Sie ihn aussprechen, Xavier und eben nicht Xavier oder Xaver?
Meine Mutter sagt eben dieses stimmhafte S, Xavier, weil da, wo sie herkommt, also in Südafrika, wird es halt so gesprochen, oder die Engländer sprechen so, die Amerikaner sagen wiederum Xavier. In der Schule war ich immer der Xavier und für die dialektsprechenden Deutschen in meiner Heimatstadt war ich immer der Xaver. Und eigentlich ist es Xavier mit stimmhaftem S. Und da das immer so schwer zu erklären war, hat meine alte Plattenfirma 3P dann immer den Leuten gesagt, es wird ausgesprochen wie der englische Xavier.
Und dann kam,
da ging
dann
eigentlich hat man die ganze Hölle erst los.
Da muss man vielleicht noch erklären, dann hat man ihnen den biblischen Größenwahn vorgeworfen, weil Xavier auf Englisch auch der Retter, der Heiland bedeutet.
Aber meine Mutter hat als Kind schon geträumt, dass sie mir diesen Namen geben will. Mhm. Als wenn ich ein Mädel gewesen wäre, hieß ich Galina.
Und also, es steht einfach in Ihrem Pass und Schluss.
Ich heiße, ja.
Sie heißen so. Naidoo ebenfalls, Ihr richtiger Name.
Der Nachname meines Vaters. Der kommt aus Bangladesch ursprünglich. Aber mein Vater ist Inder eigentlich. Aber seine Mutter ist deutsch gewesen, also eine Hoffmann.
Aber Südafrika?
In Südafrika geboren und einen indischen Vater.
Also Sie vereinen ziemlich viel verschiedenes Blut. Ihr Vater eben südafrikanisch-indischer Abstammung, Mutter Südafrikanerin, irisches Blut. Wie kamen Ihre Eltern nach Deutschland?
Also mein Vater hat eine Schwester, die einen Juden geheiratet hat, der aus Deutschland geflohen ist und nach dem Krieg wieder zurück nach Mannheim gegangen ist. Die haben dort ein großes Kaufhaus besessen und den ganzen, also man hat ja in so Quadraten aufgeteilt und den hat so ein ganzes Quadrat anscheinend gehört und die sind dann enteignet worden, aber die ist dann eben, also ich heiße ja Xavier Kurt, also er ist mein Taufpate auch und den Kurt habe ich von eben meinem jüdischen Onkel. Und mein Vater hatte eben die Möglichkeit, seine Schwester zu besuchen oder eben Arbeit. Er war Schweißer und ist dann als Schweißer nach Mannheim gekommen, weil seine Schwester hier mit einem Mannheim verheiratet war. Das war der Grund. Und meine Mutter war in Südafrika, war in England, weil sie gewerkschaftlich tätig war, organisiert war. Und das war für Schwarze eigentlich verboten zu der Zeit in den frühen 60ern. Und dann ist ihr ja mehr oder weniger so nahegelegt worden, das Land schnellstmöglich zu verlassen, weil sie würde bald inhaftiert werden. Und dann ist sie in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit einem Schiff von Südafrika nach England gereist. Das ging damals noch, weil sie eine O'Connell auch ist. Und dann konnte sie da ohne weiteres einreisen und hat dann dort für Designer, also eigentlich eine tolle Karriere gemacht als Schneiderin, weil sie für Designer, auch für die Beatles gearbeitet hat und für Marian Faithfull und für was weiß ich alles in den Roaring 70s in London.
Roaring 60s, sorry. Roaring 60s, dann kam sie nach Deutschland und das war eben dann Mitte 60er Jahre, wurde Ihre Familie in Mannheim diskriminiert?
Ja, das gab's alles. Also ich war halt der weit und breit der einzige Dunkelhäutige in meinem Ort in Waldstadt. Ich bin ja in Mannheim geboren und da gab's dann schon da Clashes hin und wieder. Ich war auch ein bisschen schmächtig, bis ich dann angefangen habe,
Kickboxen zu machen. Türsteher.
Und später, ja, das war dann halt die. Ich habe aber alles immer friedlich geregelt irgendwie. Also auch an der Tür, da hatte ich ganz wenig Nasenbrüche verteilt.
Aber Sie haben Rassismus am eigenen Leib erlebt.
Das bleibt nicht aus. Also auch dieser kleine Rassismus, was weiß ich, alte Frauen die Straßen wechseln, weil sie Angst haben, der Schwarze könnte irgendwie die Handtasche mitgehen. Also man kann alles erleben, jeden Tag immer noch, wenn man möchte. Aber das war auch damals nicht mein Ding. Ich wollte nicht diese negativen Sachen so groß werden lassen. Ich hatte eine Zeit, da war ich als Kind in Südafrika zu Besuch und habe da diese Apartheid, also wirklich nochmal am eigenen Leib. Da hatte ich so ein Jahr lang Probleme in Europa, weil ich das nicht vergessen konnte, wie Weiße sich dort verhalten haben und wie Schwarze da gedemütigt wurden und so. Aber danach habe ich einfach gedacht, man kann nicht mit, im Englischen nennt man es Reverse Racism, also mit
umgekehrtem
Rassismus da der Sache trotzen, sondern ich habe einfach immer versucht, freundlich zu sein.
Haben Sie sich deshalb auch gelernt durchzusetzen mit Ihrer Musik? Mussten Sie mehr kämpfen als andere Kinder und Jugendliche in der Umgebung?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, mein Singen und dieses ganze Ding kam eher dadurch, dass mein Vater als Heimkind groß geworden ist in Südafrika und wenig Liebe zeigen, wenig Vater-Sohn-Sachen eigentlich nie passiert sind. Und ich glaube, mir meine Zuneigung oder meine Anerkennung durch dieses Musikalische, durch das Singen, durch solche Sachen, die mir dann geholt habe. Und weniger jetzt als durch. Ich habe einfach gemerkt, ich kann meine Stimme benutzen und gebrauchen. Und ich konnte auch schon Englisch und konnte halt englische Popsongs singen als
kleiner Junge. Weil Sie bilingual, englischsprachig aufgewachsen
genau,
sind.
Genau, ja. Und das war natürlich in Deutschland zu der Zeit schon ein kleiner.
Aber Sie konnten natürlich nicht immer leben, also schon immer leben von Ihrer Musik. Sie haben eine Kochlehre angefangen, Sie waren eben Türsteher, das haben wir schon ein paar Mal gehört jetzt in dieser Sendung. Man nannte Sie den Nazi-Naidu, habe ich gelesen. Wieso?
Nee, das war, also ich hatte natürlich eine Zeit lang, nicht natürlich, aber ich hatte halt auch sehr kurze Haare, oder fast eine Glatze. Und in der Zeit, wenn ich dann an der Tür war und hab halt, was weiß ich, Marokkaner gesagt, sie dürfen nicht rein, dann haben die mich halt gleich als Nazi, du Nazi, das waren die ersten Sachen, die ihnen halt eingefallen sind. Aber ja, mir ging es eigentlich nur darum, dass da eine gute Stimmung ist in dem Laden. Und wenn Leute angetrunken oder was auch immer waren, dann ging es halt nicht.
Sie waren auch Badehosenmodell und noch einiges mehr, glaube ich. Was hat Sie am meisten geprägt von diesen Mac-Jobs?
Alles zusammen hat mich einfach gut vorbereitet auf das, was ich jetzt mache. Also meine Schüchternheit, meine Scheu zu überwinden, um Entertainment zu machen, sage ich mal.
Gibt es denn einen Punkt, wo Sie gemerkt haben, also haben Sie Ihre Orientierung, Ihre Bestimmung gefunden? Gab es einen Schlüsselmoment, der Ihre Karriere dann auch ermöglichte?
Das war das Festhalten an meinen Versionen oder meiner Art zu schreiben oder am deutschen Schreiben. Also daran festzuhalten, weil ich hätte Anfang der 90er und was weiß ich, die ganzen 90er lang, hätte ich so viele Angebote gehabt, dieses normale Euro-Pop, Euro-Dance-Ding, ja, Sänger, Sängerin und Rapper oder Sänger und Rapper, diese Geschichten, so Sachen hätte ich halt viele machen können, aber die Produzenten, mit denen ich gearbeitet habe, die haben halt nicht das gehört, dass man irgendwas auf Deutsch macht, ja, dass man irgendwas Rhythmisches auf Deutsch singt. Das war für die einfach völlig abartig. Und daran festzuhalten, das ist im Nachhinein mein großes Glück gewesen. Gar nicht so irgendwie. Also, und vielleicht auch vertraglich hier und da ein paar Sachen reinschreiben zu lassen, die dann auch im Endeffekt sehr wichtig waren.
Ihr Vater starb, als Sie 20 waren. Ja. Welche Erinnerungen haben Sie an ihn?
Wir hatten nicht das beste Verhältnis, wie viele Vater-Sohn-Verhältnisse. Und die Krankheit meines Vaters, also dieses jahrelange am Zucker dahin vegetieren, in die Dialyse müssen, all diese Sachen haben dazu geführt, dass ich...
Also er hatte Diabetes.
Diabetes, genau. Und das hat dazu geführt, dass ich meinen Vater wieder ins Herz geschlossen habe langsam, weil er einfach durch die Diabetes meine ganze Kindheit lang und meine ganze Jugend lang hat immer... Das sind halt Zuckerkranke, sind sehr leicht aufbrausend, all diese Dinge, die ich nicht so verstanden habe als Jugendlicher und als Kind, warum er so ist, wurden mir dann eben erklärt, was Zuckerkranke eigentlich, was die teilweise antreibt und was da passiert im Körper und so. Und als er dann so krank war und hin und wieder einfach in Ohnmacht gefallen ist und man hat ihn gerade noch so gefangen und so, ja, das hat natürlich dazu geführt, dass man keinerlei Ressentiments oder keinen Hass mehr oder irgendwas da empfunden hat, sondern im Gegenteil, es wurde dann Liebe und oder diese bedingungslose Liebe, sage ich mal, die habe ich wirklich erst in dieser Krankheitsphase erfahren.
Hat denn der Tod Ihres Vaters Sie noch enger mit Ihrer Mutter zusammengeschweißt oder waren Sie schon immer eine Symbiose, also quasi so, dass die Mutter-Sohn-Beziehung sehr eng?
Also ich glaube, dadurch, dass mein Vater eben nicht so Liebe zeigen konnte, geben konnte, hat meine Mutter natürlich da schon zwei Rollen auch so vom Liebe geben und Liebe überschütten. Das war mir, glaube ich, in Zeiten einfach zu viel auch, dieses Gluckenmäßige vielleicht. Und ich musste auch immer um 10. Also meine Eltern waren auch sehr streng. Also das war natürlich hart. Ich hatte dann aber auch umso mehr zu entdecken mit 18, das ist ja auch klar.
Ihre Mutter lebt noch heute gleich neben Ihnen und kocht auch für Sie.
Die macht viel für uns, ja. Also sie wohnt jetzt nicht genau neben mir, sondern also...
Wie ist denn heute diese Beziehung?
Ja, super. Also sie hat natürlich jetzt sehr viel mit mir durchgemacht und ist eine der lockersten 75-Jährigen, die in Deutschland rumlaufen. Also das muss man natürlich ganz klar festhalten.
Ich habe in älteren Interviews mit Ihnen gelesen, da haben Sie mir gesagt, zuerst kommt Gott, dann kommen Sie selbst, dann kommt Ihre Mutter und dann kommt lange Zeit nichts. Das ist ja keine einfache Rolle für eine Frau an Ihrer Seite.
Ja.
Sie sind jetzt 39 bald. Welches Familienmodell schwebt denn Ihnen persönlich vor?
Also jetzt habe ich verstanden, dass ich in einer Beziehung nie glücklich werden kann oder eine Frau nie wirklich glücklich. Eine Frau kann mir immer vorwerfen, dass ich sie nicht wirklich liebe, weil ich habe diese Momente immer, wo ich eine Frau wegen Studiozeit oder wo ich einfach nicht zu Hause sein will oder nichts von Beziehung wissen will und mich dann halt einfach wegsperre und nur Musik machen will und dann auch mit niemand anderem groß Kontakt möchte. Und das ist natürlich für jede Beziehung Horror.
Und was heißt das für Sie? Sie ja, führen
das
heißt, keine?
Dass ich keine Beziehung so führe mehr.
Wünschen Sie sich Kinder?
Wir haben tolle Kinder in unserem ganzen Kreis. Also wenn ich selbst Kinder hätte, wäre das fantastisch. Ich liebe Kinder. Aber ich kann auch super damit leben, dass ich noch keine habe. Ich bin aber auch selbst das Kind von älteren Eltern. Also meine Mutter war, glaube ich, 37, als ich auf die Welt kam. Mein Vater war 42. Das heißt, vielleicht, da kann noch vieles passieren, aber im Moment bin ich einfach ja, mit dem auch super zufrieden, was ich jetzt schon habe.
Xavier Naidoo, wir sind fast am Ende dieses Gesprächs. Bei DRS 3 drehte sich heute den ganzen Tag über alles rund um den Sinn des Lebens. Ich möchte für Sie noch ganz kurz zum Schluss, vielleicht in ein paar blumigen Worten, Sie beschäftigen sich auch immer wieder mit der Suche des Glücks und in Ihren Liedern. Worin besteht denn für Sie der Sinn des Lebens?
Ich glaube, dass ich es jetzt für mich so definiere. Es wandelt sich ja auch immer so ein bisschen, was man unter dem Sinn des Lebens versteht. Und jetzt ist es für mich wirklich im Jetzt zu leben. Nicht zu überlegen, was war gestern und was wird morgen sein, sondern einfach zu sagen, so, ich bin jetzt hier. Und jetzt ist einfach der Genussmoment. Und egal, was es ist, ob das jetzt was Tragisches, was auch immer, genieß diesen Moment. Genieß deine Trauer, genieß deine Freude und trau dir alles zu. Also ich bin im Moment einfach der Meinung, dass jeder Mensch die Urkraft eines Steines besitzt. Und wir können, glaube ich, diese Urkraft nie zur Geltung kommen lassen, wenn wir uns immer so im Gestern und immer so im Morgen, dann kann man sich nicht jetzt entwickeln. Und das ist, glaube ich, erst, wo ich jetzt so ein bisschen mein Hauptaugenmerk drauf lege, mein Sinn des Lebens einfach im Jetzt zu sein.
Xavier, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Danke dir, das war toll.
Danke
Ihnen.
Einen letzten Musikwunsch haben Sie noch. Wir hören Lamb mit Goretzky. Was hat dieses Lied für eine Bedeutung?
Das ist für mich das tollste Lied des letzten Jahrtausends, weil es für mich meine ganzen Vorlieben in einem Song zusammenfasst. Gefühlvolle Musik mit krassen Beats unterlegt und fast ein bisschen klassisch untermalt.
Der Fokus auf DRS 3. Weiter einen schönen Montagabend wünscht der Dominik Tiller.
If I should die this very moment, I wouldn't fear. For I've never known. loving every breath of you. Still my heart this moment, oh, it might burst. Could we stay right here till the end of time, till the earth stops turning? Wanna love you till the seas run dry. I found the one I've waited
einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.